Ich habe darum gebetet, dass Gott mich aufgeregt sein lässt, um mich demütig zu halten, damit es seine Worte sind, die ich heute spreche. Da sieht man, was dabei rauskommt. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich meine Schuhe ausgezogen habe. Ich fand das eine passende Einleitung. Denn wir stehen hier auf heiligem Boden. Lasst uns mit einigen Beschreibungen unseres mächtigen Schöpfers beginnen. Gott ist gewaltig, umgeben von überwältigender Herrlichkeit. Er ist umgeben von strahlendem, unantastbarem Glanz. Gott ist der Heilige, majestätisch in Heiligkeit, absolut, radikal, völlig anders als irgendwer oder irgendetwas auf dieser Welt. Er ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der Sünde hasst, verabscheut und aus seiner Gegenwart verbannt. Gott ist die Liebe. Eine Liebe, die all unser Verständnis weit, weit übersteigt. Gott ist unfassbare Kraft. Er ist der allmächtige Gott. Bevor ein Mensch war, ist Gott. Gottes Kraft, seine ewige Kraft, entflammt jeden einzelnen Stern im Universum und erhält jedes einzelne lebendige Wesen. Durch seinen Willen entstehen Welten. Er spricht und die Erde entsteht. Er kennt jeden Stern mit Namen und ruft Dinge, die nicht existieren, ins Leben. Aus nichts hat er das Universum geschaffen und alles, was darin ist. Gott ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Mächtigste unter den Mächtigen. Denn ich bin ein großer Gott, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Gott lebt ewig, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, und sein Reich währt von Geschlecht zu Geschlecht. Gegenüber ihm sind alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemanden, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Alle Völker sind nichts vor ihm, Tropfen in seiner Hand, Staubkörner in seinem Mantel. Niemand kann Gottes Pläne verhindern. Jede Autorität und jede Macht dieser Welt, sichtbar oder unsichtbar, sind durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist der Herrscher aller Dinge, unbesiegbar. Jeder Herrscher, jeder Mächtige, jede Regierung dieser Welt sind Gottes Diener, um sein Volk aufzubauen, um sein Volk zu erziehen, um seiner Gemeinde zu dienen, um seinen Willen umzusetzen. Alle menschliche Macht wird vergehen und am Ende wird jeder Mächtige von Würmern zerfressen und zu Staub zerfallen. Gott ist unsichtbar, verborgen vor unseren Sinnen, unhörbar für uns. Und doch ist er da, allgegenwärtig in seiner ganzen Fülle. Wie Radio- oder Funkwellen, deren Gegenwart wir nicht wahrnehmen, obwohl uns ein ständiger Ozean von Energie umgibt, bis wir das Radio anschalten oder am Handy telefonieren. Er ist der Gott, der mich sieht. Er ist näher als meine Hand, näher als ein Kuss, lebendiger und präsenter als der Sauerstoff, der meine Lungen füllt und in meine Blutbahn aufgenommen wird, um jede Zelle meines Körpers zu nähren. Unser Gott ist der Ich Bin. Das ist der Gott, den wir Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst begegnen können, den du jeden Tag anrufen darfst und der uns jeden Tag unseres Lebens begleiten will. Was ist deine Reaktion, wenn du diese Beschreibung Gottes hörst? Wie fühlst du dich? Was löst das in dir aus? Ich bin bewegt. Ich staune. Ich bin beeindruckt und begeistert und dankbar, dass ich so einem Gott dienen darf. Lass uns schauen, wie Wesen reagieren, die Gott tatsächlich in all seiner Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Jesaja 6, Vers 2 bis 3. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zu dem anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Offenbarung 4. Und ein jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel. Und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wesen, die Gott begegnen, beten ihn an, rufen Dinge aus wie: Heilig, 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 beugen sich vor ihm und legen die Zeichen ihrer Macht ab, weil sie erkennen, wer Gott ist. Gott anzubeten ist eine zentrale Reaktion auf Gottes Gegenwart. Es ist eine grundlegende Einstellung, die wir Gott gegenüber haben sollten, und ein wesentlicher Teil unseres Lebens als Gläubige. Auf Initiative des Gemeinderats, interessanterweise, nicht auf unsere Initiative vom Worship-Team, beginnen wir deswegen heute eine Predigtenserie zum Thema Anbetung. Und werden uns entsprechend tiefer und ausführlicher mit diesem Thema über die nächsten Wochen beschäftigen. Unter dem Thema: Betet an den allmächtigen König. Und nicht nur irgendwie, sondern mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand, also mit allem, was wir haben. In der Apostelgeschichte ist beschrieben, wie die erste Gemeinde gelebt hat, ein kleiner Ausschnitt davon, Apostelgeschichte 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Die Gemeinschaft der ersten Christen war geprägt durch Ehrfurcht vor Gott. Sie hatten enge Gemeinschaft miteinander, aber Gott stand im Mittelpunkt. Und scheinbar eine ehrfürchtige Einstellung Gott gegenüber prägte ihre Gemeinschaft. Und es konnten Wunder geschehen. Ist das nicht, was wir wollen? Wollen nicht auch wir das Wunder geschehen? Unter uns, in unserer Gemeinschaft, in unserem Leben und im Leben von anderen. Lass uns daher lernen oder vertiefen oder uns daran erinnern, wie wir Gott ehrfürchtig begegnen können und eine Gemeinschaft sind, die durch Ehrfurcht vor Gott geprägt ist. Es gibt viele Arten, Gott anzubeten. Einen umfassenden Einblick in die vielen Reaktionen und Emotionen, die damit verbunden sind, Gott zu begegnen, Gott anzubeten, finden sich in dem Psalm. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus Worten und Begriffen, die in dem Psalm auftauchen, die Menschen verwenden, um mit Gott zu kommunizieren. Da geht es um Rufen, Erheben, Danken, loben, suchen, anerkennen, vertrauen, rühmen, freuen, erinnern, begehren, ausschütten, dürsten, singen, sehnen, überschäumen, lachen, schreien, tanzen, warten, beten, niederwerfen, ruhen, feiern, nachdenken, verherrlichen, bekennen, versprechen, knien, wertschätzen, zittern, Mut fassen, ausstrecken. Wir sehen, wie vielfältig die Reaktionen sind, die Menschen auf Gott haben können. Deswegen werden wir uns auch ein paar Wochen Zeit nehmen, um die verschiedenen Aspekte der Anbetung zu beleuchten. Und ich möchte heute einen Aspekt hervorheben, den Aspekt, mit welcher Einstellung wir Gott begegnen sollten, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir in unseren Bibelkreisen zusammenkommen, wenn wir in unseren Andachten zusammenkommen, aber auch in unseren ganz persönlichen Zeiten mit Gott. Bevor wir tiefer daran gehen, habe ich einige Fragen an dich. Sind unsere Gottesdienste für dich Zeiten der Anbetung? Oder sind sie nur eine Abfolge von Tagesordnungspunkten, eine Aneinanderreihung von Liedern, Gebeten und Redebeiträgen? Wann beginnt der Gottesdienst für dich? Auf dem Weg zur Kirche? Oder während der Zeit der Gemeinschaft vor Beginn des Gottesdienstes? Mit dem ersten Lied? Mit dem zweiten oder dritten? Mit dem Gebet nach der Begrüßung? Wie bedeutungsvoll, wie erfrischend, wie inspirierend sind deine persönlichen Zeiten der Anbetung, deine Zeiten mit deinem Gott? Bist du leicht abgelenkt während des Gottesdienstes oder in deiner persönlichen Zeit mit Gott? Diejenigen unter uns, die eine bestimmte Aufgabe im Gottesdienst erfüllen, sind wir so sehr vereinnahmt von unserer Aufgabe, dass wir vergessen, dass wir Gott dienen, während wir hier stehen, während wir die Technik machen, während wir die Abendmahlbecher einschenken. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Versammlungen, sei es hier im Gottesdienst oder in unseren Bibelkreisen oder bei unseren Andachten, aber auch in unseren persönlichen Zeiten mit Gott, ein Gefühl der Ehrfurcht erlernen. Ich wünsche mir, dass wir in diesen Zeiten Gott begegnen und mit einer entsprechenden Erwartungshaltung, ja sogar Aufregung, auch in unsere Versammlungen kommen. Nicht, weil du hier eine tolle Show geboten bekommst, sondern weil du Gott begegnen kannst. Was passiert, wenn Menschen Gott begegnen? Genesis 28. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Jesaja 6, 1-4. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. In der Offenbarung, als Johannes Gott in einer Vision sieht, ich gehe direkt zu Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Paulus, Apostelgeschichte 9, als er Jesus begegnet, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Eine Begegnung mit Gott ist atemberaubend, überwältigend, beeindruckend. Wir brauchen dieses Bewusstsein, dass unsere Zeiten mit Gott etwas unglaublich Besonderes sind. Auch wenn Gott dir nicht in der Art atemberaubenden Visionen begegnet, mit Rauch und Donner und Hörnerschall, sind unsere Zeiten der Anbetung, unsere Gottesdienste, unsere persönlichen Zeiten mit Gott ja doch Begegnungen mit Gott. Ist das so für dich? Nimmst du unsere Gottesdienste so wahr? Sind es für dich Gelegenheiten, Gott zu begegnen? Oder sind es eher Geduldsproben? Kannst du es kaum erwarten, beim Gottesdienst zu sein, um Gott gemeinsam mit deinen Geschwistern anzubeten? Oder muss man dich jeden Sonntag mühsam hinzerren? Lass uns dieses Bewusstsein vertiefen oder auch wiedererlangen oder auch erst neu erlernen, dass unsere Versammlungen, aber auch unsere persönlichen Zeiten im Wort und im Gebet Gelegenheit sind, um Gott zu begegnen. Ehrfurcht kommt auch gleich. Wir sind noch bei den Begegnungen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass das Leben der Israeliten ein Leben mit vielen Festen war. Überall in der Bibel gibt es Gebote, dass die Juden Feste feiern sollen. Und auf 3 dieser Feste, im Rahmen von 3 dieser Festen, wurde das Volk aufgerufen, als ganzes Volk nach Jerusalem zu kommen, um Gott dort anzubeten. Es waren richtige Volksfeste, 3-mal im Jahr. Männer, Frauen, Kinder. Wir kriegen einen kleinen Einblick davon, als Jesus mit seiner Familie als 12-Jähriger nach Jerusalem gezogen ist. Massen von Menschen, alle strömen nach Jerusalem. Ein Riesenfest. Jesus ist verloren gegangen dabei und keiner wusste 3 Tage lang, wo er ist. Oder bevor der Äthiopier auf der Straße getroffen wurde und zum Glauben gekommen ist, er zog einen weiten Weg nach Jerusalem, um an dem Fest für Gott teilzunehmen. Stell dir die Aufregung während so einer Reise vor. Nach Jerusalem, zum großen Fest, zum Fest Gottes. Was für eine Aufregung, was für eine Spannung, was für eine Erwartung. Insbesondere für die Kinder war das sicher eine großartige Erfahrung. Wie bereitest du dich denn auf besondere Anlässe in deinem Leben vor? Auf eine Hochzeit, auf einen runden Geburtstag oder auf ein tolles Konzert, wo du jahrelang darauf gewartet hast, deinen Lieblingskünstler anzujubeln? Du überlegst dir bestimmt, was werde ich anziehen? Muss ich irgendwas mitbringen? Ich muss eine Karte kaufen. Freust du dich vielleicht, wen du alles treffen wirst? Bist du aufgeregt und gespannt, endlich deinen Lieblingsmusiker live auf der Bühne zu sehen? Die Israeliten haben sich auf ihre Reisen zu diesen Festen auch geistlich vorbereitet. Es gibt eine ganze Gruppe von Psalmen, die auch die Wallfahrtspsalme genannt werden. Psalm 120 bis Psalm 134. Diese Psalmen wurden für die Reisen zu den Festen nach Jerusalem geschrieben, vielleicht sogar auf diesen Reisen zu den Festen in Jerusalem. Wie sieht deine Reise zum Gottesdienst aus? Ist es eine andächtige, erwartungsvolle, freudige Atmosphäre? Oder ist es eher Stress, Frustration, Anspannung? Sind deine Kinder in freudiger Erwartung, endlich beim Gottesdienst sein zu dürfen? Hast du ein Gefühl der Vorfreude und Spannung, wenn du zum Gottesdienst oder zur Andacht kommst? Wenn nicht, dann habe ich einen Vorschlag, wie du dich das nächste Mal auf den Gottesdienst oder die Andacht oder den Bibelkreis vorbereiten kannst. Nimm dir etwas Zeit und meditiere über die Wallfahrtspsalme, Psalm 120 bis Psalm 134. Versuch da, den Geist dieses besonderen Anlasses zu spüren. Oder dich deinen eigenen Wallfahrtspsalm, der dir hilft, eine erwartungsvolle, gespannte, freudige Einstellung zu bekommen, wenn du dich auf den Weg zum Gottesdienst machst. Und wenn du dann da bist, beim Gottesdienst oder der Andacht, was erwartet dich? Mit welcher Einstellung solltest du Gott begegnen? Lass uns über Ehrfurcht sprechen. Wenn es darum geht, Gott anzubeten, brauchen wir das Wort Ehrfurcht. Ehrfurcht, die zu großem Respekt gegenüber Gott und seinem Wort führt. Ehrfurcht, die auch Furcht beinhaltet. Ehrfurcht, die Aufmerksamkeit fordert, unser ganzes Herz, unseren Gehorsam. Lest mit mir Exodus 19, die erste Begegnung des Volkes Gottes mit ihrem schon immer dagewesenen, aber aus ihrer Perspektive neuen Gott. Der Herr sprach zu Mose: Ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Zieh eine Grenze rings um den Berg und warne die Leute davor, sie zu überschreiten. Sie dürfen ihn nicht besteigen und sich auch nicht am Fuß des Berges aufhalten. Wer dem Berg zu nahe kommt, muss sterben. Er soll gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden. Das Gleiche gilt für die Tiere. Sie dürfen nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn langanhaltend ertönt, dürfen die Israeliten auf den Berg kommen. Wieder stieg Mose vom Berg herunter. Er sorgte dafür, dass die Leute ihre Kleider wuschen und sich darauf vorbereiteten, Gott zu begegnen. Haltet euch am dritten Tag bereit, befahl er ihnen, und so lange soll niemand von euch mit seiner Frau schlafen. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuße des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Doch der Herr befahl ihm, geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht auf den Berg Sinai steigen. Du hast uns ja schon davor gewarnt und befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen, weil er heilig ist. Doch der Herr befahl, steig trotzdem hinunter und komm zusammen mit Aaron wieder herauf. Die Priester und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, sonst bricht mein Zorn gegen sie los. Da stieg Mose vom Berg hinunter und erklärte dem Volk, was Gott gesagt hatte. Was für ein Ereignis! Ein ganzer Berg steht in Flammen. Überall Rauch, die Erde bebt, lautes Krachen, Donnern überall, ein Inferno. Das Volk zittert, fürchtet sich und das zu Recht. Gott hat eine klare Grenze gesetzt, bis hierher und nicht weiter. Wer die Grenze überschreitet, muss sterben. Gottes Volk darf sich ihm nahen. Aber mit Respekt, aber mit Ehrfurcht. Gott will mit seinem Volk reden und ihm seinen Willen offenbaren. Aber er macht auch klar, ich bin nicht einer deiner Kumpel oder einer deiner Freunde, die dir einen guten Rat geben wollen. Ich bin nicht mal eine Respektperson wie dein Vater oder deine Mutter. Ich bin Gott, der Allmächtige. Gott möchte, dass wir seine Gebote ernst nehmen und dass wir ihm mit Ehrfurcht begegnen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wir leben unter dem neuen Bund. Wir haben enge Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ihm nah. So wie damals ist Gott jetzt nicht. Es stimmt. Jesu Blut gewährt uns einen einzigartigen Zugang zu Gott, ins Allerheiligste sogar. Aber haben sich Gottes Erwartungen an Ehrfurcht und Gehorsam geändert? Lest mal mit mir in Hebräer Kapitel 12, ab Vers 18. Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid nicht zum lodernden Feuer gekommen, zur Dunkelheit und schwarzen Nacht, zum Sturm, zum Schall der Posaune und zu der donnernden Stimme. Als das Volk Israel diese Stimme hörte, bat es darum, kein weiteres Wort hören zu müssen. Denn sie konnten den Befehl nicht ertragen, der lautete, auch kein Tier darf den Berg berühren, sonst muss es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war der Anblick, dass sogar Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat, und zu dem reinigen Blut, das, anders als Abels Blut, Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. Gebt also Acht und verweigert euch dem nicht, der jetzt spricht. Das Volk, das am Berg Sinai den nicht hören wollte, der auf der Erde sprach, ist der Strafe nicht entgangen. Wie viel weniger werden wir ungestraft davonkommen, wenn wir den zurückweisen, der vom Himmel spricht? Damals erschütterte seine Stimme die Erde, aber jetzt hat er angekündigt, noch einmal werde ich die Erde zum Beben bringen und den Himmel dazu. Die Worte noch einmal weisen darauf hin, dass bei dieser Erschütterung die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, umgewandelt werden soll. Nur das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hat sich Gott geändert? Nein. Du stehst heute nicht an einem Berg, den man anfassen kann. Du fällst nicht sofort um vor Angst und musst darum betteln, dass Gott nicht mehr mit dir spricht. Aber du bist zu etwas weitaus Größerem gekommen. Du bist zum Königreich Gottes gekommen, zu Gottes Gemeinde. Du bist zu Gott, dem Richter aller Menschen gekommen, zu Jesus, dem Vermittler eines neuen Bundes, durch den du gerettet bist. Worauf will der Schreiber des Hebräerbriefes hinaus? Ich glaube, er sagt, obwohl du nicht eine derartig ehrfurchtgebietende Erscheinung Gottes erlebst wie Mose und die Israeliten am Berg Sinai, bist du doch zu etwas noch weit Größerem gekommen, zu Gottes Gemeinde. Und du solltest das nicht weniger ernst nehmen als die Israeliten damals. Du kannst den Berg zwar nicht berühren oder den Donnerschall hören oder andere furchteinflößende Dinge sehen, aber du kannst Gott arbeiten sehen in seiner Gemeinde. Du kannst Gottes Wort ganz klar und verständlich hören und verstehen. Durch Geschichten wie die am Berg Sinai können auch wir lernen, dass wir Gott mit demselben Respekt und derselben Ehrfurcht begegnen sollten, wie die Israeliten damals. Wie es hier im Hebräer 12 ab Vers 28 heißt: Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Abschließend ein paar Fragen als Zusammenfassung meiner Gedanken. Wie steht es um deine Anbetung derzeit? Ist deine Wahrnehmung von Gottes Gegenwart vage und diffus? Oder hast du einen gesunden Respekt und Sinn für Ehrfurcht Gott gegenüber? Lässt der Gedanke daran, Gott anbeten zu dürfen, deinen Puls schneller schlagen? Oder musst du aufpassen, nicht einzuschlafen? Würdest du am Sonntag lieber im Bett bleiben, als zusammen mit deinen Geschwistern Gott anzubeten? Freust du dich auf die Zeiten der Anbetung? Oder zählst du die Minuten, bis es endlich vorbei ist? Vielleicht geht es dir so wie mir, als ich mich in Vorbereitung auf diese Predigt selbst hinterfragt habe. Ich habe den Eindruck, mein Herz und meine Einstellung dazu, was es bedeutet, Gott anzubeten, ist nicht ganz da, wo es sein sollte. Lass uns also die nächsten Wochen dazu nutzen, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir in unseren Versammlungen und in unseren persönlichen Zeiten mit Gott die Gelegenheit haben, Gott selbst zu begegnen. dass wir uns auf diese Zeiten vorbereiten sollen, damit wir mit einer Haltung von Spannung und freudiger Erwartung kommen und dass wir mit gesundem Respekt und Ehrfurcht vor Gott treten sollten. Falls es dir schwerfällt, Gott anzubeten, Gott zu nahen, Gottes Wesen zu ergreifen, Ehrfurcht zu haben und all die Dinge, über die wir auch die nächsten Wochen noch hören werden. Hier vielleicht schon mal ein paar praktische Tipps, was du tun kannst, um dich vorzubereiten auf die Gottesdienste, um deine Wahrnehmung von Gott und deine Ehrfurcht zu vertiefen. Ich will das gar nicht groß kommentieren, ich lese es einfach kurz vor und du kannst dir herausziehen, was für dich vielleicht funktioniert. Mach eine Studie über das Wesen und die Eigenschaften Gottes. Nutze dein Liederbuch und meditiere über die Texte der Lieder. Mach eine Dankesliste für all die Dinge, die Gott in deinem Leben tut. Das Wunder deiner Bekehrung. Denk regelmäßig darüber nach. Verbringe Zeit in der Natur und staune über Gottes Schöpfung. Lerne von den Beispielen von Anbetung aus der Bibel. Bete und singe durch die Psalme. Mach eine Studie über Anbetung. Hebe deine Hände zu Gott. Geh im Gebet auf die Knie. Sei ehrlich mit Gott. Schütte ihm dein Herz aus. Schau den Himmel an. Schau Natursendungen. Und beschäftige dich auch mit den geheimnisvollen Themen der Bibel. Wie die Dreieinigkeit. Oder wie kann es sein, dass Jesus gleich Mensch und gleich Gott ist? Denn Gott ist so viel größer und breiter und tiefer, als wir uns das vorstellen können. Lass uns jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen und Gott mit Respekt, Ehrfurcht und voller Freude im Gesang begegnen.